Domradio Reisen.
Ein Fels im Wattenmeer der Normandie, obenauf thront eine Abtei mit dem Namen Mont Saint-Michel. Millionen Touristen besuchen das Kloster, viele Pilger sind auch darunter. Das Wattenmeer zu Füßen von Mont Saint-Michel ist stark versandet, aber immer wenn Springflut ist, wird der Fels wieder zur Insel. Rund um den Mont Saint-Michel sind wir heute unterwegs in Domradio Reisen. Je m'appelle Dagmar Peters, bonjour. Domradio Reisen, heute in Frankreich unterwegs. Das Wasser kommt wie ein galoppierendes Pferd. Das soll der französische Schriftsteller Victor Hugo gesagt haben über die Flut am Mont Saint-Michel. Tatsächlich ertranken durch die Jahrhunderte hindurch immer wieder Pilger beim Versuch, den Klosterberg vor der bretonisch-normannischen Küste durchs Wattenmeer zu erreichen. Dringend wurde den Wallfahrern deshalb dazu geraten, ihr Testament zu verfassen, bevor sie sich auf dem Weg zum Heiligtum im Meer machten. Und das ist lange her, aber der Treibsand und die schnell zurückkehrende Flut, die bleiben gefährlich und deshalb sollte sich auch heute niemand alleine dorthin wagen. Man kann sich vom kleinen Küstenort Genet aus führen lassen.
Vor uns liegt eine große, breite Sandfläche mit ein paar Dünen am Rand. Das Watt schimmert an manchen Stellen gelblich, an anderen eher grau. Und aus dieser platten Sandfläche heraus erheben sich zwei Felsen. Da ist der Tomblaine. Das ist quasi der kleine Bruder des Mont Saint-Michel. Und der zweite ist der pyramidenförmige Granitberg des Mont Saint-Michel selbst. Seine Silhouette zeichnet sich am Horizont ab.
Und sieht wahrhaft majestätisch aus. Wer das sieht, versteht sofort, warum der Mont Saint-Michel so oft als Wunder des Abendlandes beschrieben wurde. Als solches zog er schon im Mittelalter Massen von Menschen an. Und viele der Touristen wollen sich dem Heiligen Berg auch heute genauso nähern, wie es die Pilger schon seit Jahrhunderten getan haben. Per Wanderung durchs Watt. Hier kommt jetzt Patrick Deguet ins Spiel. Er weist nämlich den Weg.
Wir werden jetzt die Bucht durchqueren. Die meiste Zeit werden wir über Sand laufen, an einigen Stellen auch durch Schlick und durchs Wasser. Denn wir müssen weiter hinten in der Bucht einen Fluss durchqueren und dafür durch etwa knietiefes Wasser waten.
Deshalb besser barfuß als in Gummistiefeln. Und los geht's. Über von Rillenmustern durchzogenen Sand, vorbei an Pfützen und Prielen. Patrick warnt seine Gruppe vor tückischem Treibsand.
Er entsteht, wenn der Sandboden sozusagen vom Wasser ausgehöhlt, unterspült wird. Auf den ersten Blick scheint er fest, aber wenn du drauf trittst, mischen sich Wasser und Sand in Sekundenschnelle. Dann sackt der feste Grund weg und du sinkst ein. Das passiert im Handumdrehen und rapzapp steckst du bis zum Bauchnabel im Schlick.
Damit genau das nicht passiert, läuft Patrick immer ein paar Schritte vor.
Stopp, ich werde mal vorgehen und gucken. Eingebrochen.
Komm, wir holen dich da raus.
Er prüft den Grund mit den Füßen, wackelt ein bisschen hier, ein bisschen da, bevor er den anderen ein Zeichen gibt. Jetzt ihr.
Wir gehen weiter hier lang und steckt doch mal die Zehen in diesen Schlick hier. Das ist Schlick aus ganz, ganz fein geschliffenen Muschelstücken. Wenn ihr eure Füße so darüber gleiten lasst, ist das sehr schön, ganz weich und elastisch. Sehr angenehm. Dieser Schlick wird übrigens auch in der Thalassotherapie eingesetzt.
Zeit für Wellness haben die Wanderer jetzt allerdings nicht. Schließlich kommt irgendwann demnächst das Wasser wieder. Ganz schön windig ist es auch.
Und natürlich hat der Wind auch Einfluss aufs Meer und darauf, wie schnell es kommt. Er kann das Meer sozusagen bremsen oder es beschleunigen. Kommt er vom Land her, verlangsamt er die Gezeiten. Das Wasser steigt dann auch weniger hoch. Kommt er vom Meer, steigt das Wasser schneller und höher.
Heute weht der Wind vom Meer her, also mahnt Patrick seine Schützlinge, zügig weiterzugehen. An der kleinen Felseninsel Tomblaine vorbei, von der aus im Hundertjährigen Krieg die Engländer den Mont Saint-Michel belagerten und die heute von Seevögeln bewohnt wird. Schön und wild sieht das aus. Und jetzt wird es tatsächlich doch noch ein bisschen abenteuerlich.
An cet endroit où nous sommes, on est au niveau de ce qu'on appelle les rivières.
Hier sind wir an der Stelle angekommen, die wir die Rivière nennen, also die Flüsse. Hier in der Bucht gibt es zwei Flüsse, die See und die Céline. Beide entspringen im Umland von Avranches. Und wer die Bucht des Mont-Saint-Michel durchqueren will, muss auch diese beiden Flüsse durchqueren. So wie wir jetzt. Ich gehe mal vor und checke den Boden. Und wenn ich euch ein Zeichen gebe, dann könnt ihr einfach hinterherkommen.
Einer nach dem anderen starkst im Storchengang durch den Flusslauf, die Hosenbeine hochgekrempelt, die Arme balancieren zur Seite gestreckt. Aber zum Glück, keiner bleibt stecken. Ziemlich schnell ist die Flussdurchquerung gelungen und es geht sofort weiter. Ein paar Kilometer noch, links Watt, rechts Watt, in der Ferne eine weitere Wandergruppe, deren Mitglieder von hier aus wie Ameisen aussehen. Alle drängen sie jetzt dem großen Ziel entgegen, dem Klosterberg. Und eben dort gehen Patrick und seine Leute dann irgendwann an Land. Endlich fühlen sie unter den Füßen den kühlen Granitboden des Mont Saint-Michel. Lange warten müssen sie jetzt nicht mehr.
Guckt mal, da kommt das Meer, die Welle kommt. Seht her, die ist wirklich schön. Dieser Streifen, der ein bisschen dunkler aussieht, das ist die Mascarée, die Sprungwelle. Auf der einen Seite ist die Strömung des Flusses, das Süßwasser, das absinkt, und auf der anderen die des Meeres, des Salzwassers, das steigt und steigt. Und zwischen den beiden bildet sich diese Welle.
Am Ende behält Patrick recht. Das Wasser kommt wirklich wahnsinnig schnell. Die Menschen am Fuß des Mont Saint-Michel staunen und freuen sich des Naturspektakels.
Meine Kollegin Hilde Regenita war mit dabei beim Naturspektakel und hat sich auch am Spiel der Gezeiten gefreut. Und damit dieses Spiel den Mont Saint-Michel auch regelmäßig zur Insel macht, ist in diesem Jahr ein großes Renaturierungsprojekt beendet worden. Was dahinter steckt und was Konsequenzen davon sind, das erklären wir heute in unserer Reisesendung. Eine Folge ist auf jeden Fall, dass sich die Watt-Wanderwege zum Mont Saint-Michel durchs Watt ändern werden. Umso wichtiger ist es dann, die Dienste von Wattführern wie von Patrick Deguay, der in einem Beitrag eben erwähnt wurde, in Anspruch zu nehmen. Der Mont Saint-Michel ist nicht einfach eine Felseninsel im Ärmelkanal. Er ist schon seit gefühlten Ewigkeiten so eine Art Heiligtum. In vorchristlicher Zeit verehrten die Kelten dort ihre Götter. Die Anfänge des christlichen Wallfahrtsortes liegen am Übergang vom 7. zum 8. Jahrhundert. Und damals war ein gewisser Aubert Bischof im Küstenstädtchen Avranches. Regelmäßig zog er sich zum Gebet auf die kleine Insel zurück. Irgendwann dann erschien ihm im Traum Erzengel Michael und befahl ihm, dort eine Kapelle zu errichten. Als Aubert nicht gleich reagierte, bohrte der heilige Michael ihm der Legende nach mit dem Zeigefinger ein Loch in den Schädel. Kein Wunder, dass der Kirchenmann jetzt gehorchte und ein Kirchlein auf dem Felsen bauen ließ. Diese erste Kapelle wurde im Herbst des Jahres 709 geweiht. Nur der Auftakt zu einer langen Baugeschichte hatte begonnen, an deren Ende die berühmte Abtei hoch oben auf dem Berg, auf dem Mont, steht.
Hier sehen Sie, wie sich der Schatten der Abtei dort unten auf dem Sand abzeichnet. Und das ist ja eine Silhouette, die rund um die Welt bekannt ist, in der jeder den Mont Saint-Michel erkennt,
sagt Xavier Bailly, Kunsthistoriker und Verwalter der Abtei auf dem berühmten Klosterberg.
Wir sind die sogenannte Dentelle-Treppe hochgestiegen bis zum höchsten zugänglichen Punkt der Abtei. Und hier oben sehen wir auch die Kirchturmspitze, gekrönt von der Skulptur des heiligen Michael. Sie dominiert die Abtei und sie dominiert die ganze Landschaft hier drumherum, die ganze Bucht des Mont Saint-Michel, bis weit in die Normandie und die Bretagne hinein.
Der Mont Saint-Michel, eine Landmarke, wie ein Leuchtturm, ein Sehnsuchtsort. Den Menschen des Mittelalters galt er als Wunder des Abendlandes. Und als Merveille, also als Wunder oder auch Prunkstück, bezeichneten sie bald das mehrstöckig angelegte Kloster hoch oben auf dem Berg.
Weil es ein Meisterwerk der Gotik aus dem 13. Jahrhundert ist. So etwas gibt es nirgends sonst auf der Welt. Und es ist wirklich aus einem Guss gebaut, in nur wenigen Jahren.
Die Abtei auf dem Mont Saint-Michel. Sie war eines der kompliziertesten und teuersten Bauvorhaben des gesamten Mittelalters. Schließlich mussten hoch oben auf dem Berg mehrere Etagen übereinander konstruiert werden, aus schwerem Granitgestein. Der gotische Teil spiegelt die Blütezeit der Abtei im 13. Jahrhundert. Daneben stehen aber noch ältere Spuren der Romanik und jüngere der Spätgotik im sogenannten Flamboyant-Stil. Warum alles zusammen sprechende Architektur ist, erläutert Touristenführerin Evelyne Gardon.
Dieses Gebäude ist wirklich das Abbild der Gesellschaft im Mittelalter. Zum Beispiel, wir haben am dritten Niveau das Refektorium. Man spricht von Oratores, also da haben die Mönche gelebt und gegessen. Am zweiten Niveau, das nennt man Bellatores, das war für die Adeligen, also diejenigen, die gekämpft haben. Bella auf Latein, das bedeutet der Krieger, Bellatores. Und ganz unten am ersten Niveau, ein Saal für diejenigen, die gearbeitet haben, Laboratores, also die Armen. Unten, zweiten die Adeligen und ganz oben Gott und die Mönche.
Das Ganze brauchte natürlich ein solides Fundament. Das kann man sich gut vorstellen. Und so untermauerten die Baumeister Kirche und Kloster mit einem ganzen Labyrinth aus Krypten. Zum Beispiel dieser.
Also ich liebe diese Krypta, riesigen Säulen genannt. Sieht wie ein Wald, ein riesigen Wald mit riesigen Säulen. Man hat so ein Gefühl von Geheimnis und da kommt der Wolf, aufpassen. Die Krypta von riesigen Säulen, la Crypte des gros piliers, also große, dicke Säulen. Und diese Krypta ist gerade unten dem Chor und wurde im 15. Jahrhundert angestürzt. Haben sie natürlich wieder neu aufgebaut. Aber kräftiger aufgebaut. Die Säulen, stellen Sie sich vor, 5 Meter Umfang, also ist riesig.
Oben drüber also der Chor der Kirche in schönster Gotik wiedererrichtet, nachdem der romanische in sich zusammengefallen war.
Und Sie merken, dass diese Kirche wie ein lateinischer Kreuz aussieht. Also hier das Schiff, das Querschiff und hier auf der Vierung. Das ist wirklich der Hügel. Hier, das ist der Hügel. Das wurde 16. Jahrhundert, was wir flamboyant, Gothic-Stil, 18 Meter hoch, also Spitzbögen, Kreuzgewölbe und viel Licht.
Die lichtgeflutete Abteikirche. Am Ende verlässt Evelyne Gardon sie wieder und steigt mit ihren Gästen noch einmal tief hinunter ins Dunkel der untersten Etage.
Also hier, das ist das berühmte Power Spot von Mont Saint-Michel. Da sieht man den originalen Felsen. Da kann man es berühren und man behauptet, dass wenn es angegriffen wird, dann hat man Kraft und so weiter und Gesundheit. Und deshalb, es gefällt den Japanern, also den vielen Asiaten, die hier kommen, gern, weil sie glauben daran. Aber ich auch, jeden Tag, ich berühre den Stein und ich glaube, ich bin auch sehr gesund durch die Kraft des Steines. Warum nicht?
Tja, warum eigentlich nicht? Meine Kollegin Hilde Regeniter hat ihre Hand auch mal auf den Originalfelsen gelegt. Schaden kann's ja nicht. Und Gesundheit kann eben jeder gut gebrauchen. Übrigens auch die Bucht des Mont Saint-Michel. Um die stand es nämlich gar nicht so gut bestellt, weil Eingriffe des Menschen das ökologische Gleichgewicht total durcheinandergewirbelt hatten und die Bucht Stück für Stück zu verlanden drohte. Der Inselcharakter des Mont wäre dann auf lange Sicht verloren gegangen. Weil das in Frankreich keiner wollte, hat die Regierung vor 20 Jahren ein ganz großes Renaturierungsprojekt gestartet. Das ist jetzt abgeschlossen und nach den Nachrichten um 20:30 sagen wir Ihnen, was da alles passieren musste und welche Folgen das Ganze hat. Heute sind wir in Frankreich unterwegs, genauer gesagt in der Normandie. Mein Name ist Dagmar Peters. Bonjour. Domradio Reisen. Und da sind wir ja heute auf und um den Mont Saint-Michel unterwegs. Er liegt direkt an der Grenze zwischen der Bretagne und der Normandie. Und dass er heute offiziell zur Normandie gehört, das ärgert die Bretonen. So oder so, fast alle Franzosen lieben ihren Felsenberg im Meer. Und das war auch schon in früheren Jahrhunderten so. Im 19. Jahrhundert sagte Romancier Victor Hugo, der Mont Saint-Michel ist für Frankreich das, was für Ägypten die Pyramiden sind. Für ihn stand fest, Er muss vor jeder Veränderung geschützt werden. Aber seine Zeitgenossen hörten nicht auf ihn und sie bauten einen festen Straßendamm zum Mont-Saint-Michel und brachten damit das Gleichgewicht der Gezeiten komplett durcheinander. Mit massiven Folgen, denn die Bucht um den Berg herum versandete im Laufe der Jahrzehnte immer mehr und zwar so sehr, dass der Inselcharakter des Mont-Saint-Michel bedroht war. Aber der französische Staat hat gehandelt und wie genau, das hören wir jetzt.
Es ging nie darum, den Mont-Saint-Michel zur dauerhaften Insel zu machen. Das wäre relativ leicht gewesen. Wir wollten dem Mont seinen maritimen Charakter wiedergeben, im Naturspektakel der Gezeiten. Damit der Mont weiter nur bei Ebbe durchs Watt erreichbar ist, bei einer normalen Flut hingegen nasse Füße bekommt und bei einer Springflut wieder komplett umspült wird. Mathilde Charon-Burnel von der Gewerkschaft der Bucht des Mont-Saint-Michel erklärt noch einmal, warum das große Renaturierungsprojekt überhaupt notwendig geworden war. 1995 haben Untersuchungen gezeigt, dass wenn wir einfach nichts unternehmen, die Marschwiesen sich immer weiter ausbreiten, bis sie den Mont erreichen. Etwa 2040 wäre der Mont dann komplett von Marschwiesen umgeben gewesen. Er wäre dann nie mehr vom Wasser umgeben. Aber der Klosterberg war ja gerade wegen seiner außergewöhnlichen Lage im Wattenmeer zum Weltkulturerbe gekürt worden und dieser Status deshalb nun in Gefahr. Die verantwortlichen Politiker mussten handeln und ließen zunächst ein Forscherteam die Ursachen der rasch voranschreitenden Versandung der Bucht klären. Deren Fazit? Die Eingriffe des Menschen seit dem 18. Jahrhundert hatten das ökologische Gleichgewicht in der Bucht empfindlich gestört. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Gewinnung künstlichen Landes aus dem Meer und die Kanalisierung des Flusses Quarno, der beim Mont-Saint-Michel mündet. Und am Ende dieses ganzen Prozesses haben sie dann zwischen 1876 und 79 den Straßendamm gebaut. Dieser Damm wurde nie vom Wasser überflutet. Über den Damm konnten Besucher jederzeit sicher zum Mont gelangen, ganz unabhängig vom Wasserstand. Seit damals schon konnte das Wasser den Klosterberg nicht mehr komplett umspülen. Allein dadurch war die Kraft des Wassers in der Bucht gebremst. Das Problem spitzte sich noch zu, als ein Staudamm am Fluss Quarno gebaut wurde. Das normale Gleichgewicht wäre ja, das Wasser kommt und bringt Sand mit. Die Ebbe spült einen Teil wieder mit hinaus. Zu Sandablagerungen kommt es so oder so, aber eben in einem viel geringeren Maß. Der Effekt des alten Staudamms aber war, dass das Wasser sich 6 Stunden lang quasi nicht bewegte und die Ablagerungen ganz stark wurden. Sprich, dieser Staudamm konnte so nicht bleiben und auch der Autodamm musste weg. Letzterer wurde durch eine elegante Fußgängerbrücke ersetzt, entworfen vom österreichischen Architekten Dietmar Feichtinger. Ein Steg auf Pfeilern, der der Strömung freien Lauf lässt und bei Springflut auch überflutet wird. Im Sommer 2014 für Fußgänger und im Herbst 2014 dann auch für Shuttlebusse geöffnet. Denn PKWs dürfen heute nicht mehr auf den Mont fahren. Dazu noch einmal Mathilde Charon-Burnel. Man vergisst ja so schnell, wie das hier mal ausgesehen hat. Aber bis 2012 haben die Autos direkt am Fuß des Mont geparkt. Bis zu 4000 Fahrzeuge direkt am Wasser. Das war natürlich immer ein Risiko, dass Öl oder sonstige Flüssigkeiten ins Wasser gelangen. Außerdem war die Sicht auf den Mont von den Autos verschandelt.
Das ist jetzt passé. Das Postkartenmotiv Mont-Saint-Michel wird nicht mehr durch hässliche Blechlawinen getrübt. Und endlich funktioniert auch das neue Stauwerk. Und zwar nach einem recht einfachen Prinzip.
Das ist alles per Computer gesteuert. Flutwasser strömt herein, bis der Staudamm voll ist. Dann schließen wir den Zulauf und wenn das Wasser sich daran zurückzieht, verlängern wir künstlich die Ebbe um 3 bis 5 Stunden. Und damit die Sedimenteabtragung gleichmäßig vonstatten geht, muss das angestaute Wasser peu à peu abgelassen werden.
Und das zeigt Wirkung zusammen mit den anderen Renaturierungsmaßnahmen in der Bucht des Mont-Saint-Michel. Hilde Regenita hat sich das Ganze erklären lassen und wir lassen uns gleich auf den aktuellen Stand bringen, wie es jetzt um die Baumaßnahmen am Klosterberg aussieht. Gleich als nächstes hier in Domradio Reisen. Zwei Jahrzehnte lang hat es gedauert. Die Forscher haben geforscht, die Techniker haben neue Methoden ausgetüftelt und die Bauarbeiter haben Altes abgerissen und Neues aufgebaut. In diesem Sommer sollten die Arbeiten in der Bucht des Mont-Saint-Michel dann nach 20 Jahren endlich abgeschlossen sein. Ob sie das tatsächlich sind, das kann uns jetzt Sabine Oelke sagen. Bei der französischen Zentrale für Tourismus ist sie für die Normandie zuständig und jetzt ist sie bei uns am Telefon. Bonjour und guten Morgen.
Guten Morgen, bonjour, Madame.
Noch während der Jahrhundertflut am Mont in diesem März, da ragten Reste des alten Autodamms aus dem Wasser. Sind die jetzt endlich verschwunden?
Ja, die sind jetzt verschwunden. Seit Juni 2015 sieht man quasi nichts mehr von der alten Dammstraße, die verhindert hat, dass der Mont zur Insel werden kann. Und ja, wenn Sie jetzt an den Mont Saint-Michel kommen, dann sehen Sie nur noch die schöne Stegbrücke, die sich quasi in die Bucht schmiegt und den Mont Saint-Michel wieder zur Insel werden lässt.
Heißt das denn, jetzt ist wirklich alles komplett fertig?
Also das Renaturierungsprojekt ist jetzt wirklich abgeschlossen. Sie haben neue Zugangsstrukturen. Der Mont Saint-Michel wird seit 130 Jahren wieder zur Insel. Was jetzt eben gemacht wird, ist, man lässt die Natur für sich arbeiten. Das heißt, langsam in den kommenden 10 Jahren werden die Sedimente, die vorher zu viel angespült wurden, aus der Bucht mithilfe des Flusses Couesnon hinausgespült. Und wenn Sie sich jedes Jahr quasi an den Mont Saint-Michel begeben würden, würden Sie sehen, wie sich sein Umfeld verändert, wie die Salzwiesen, die seinen Inselstatus bedroht haben, verschwinden so langsam und Priele entstehen und so. Genau.
Sie selbst waren ja auch im Frühjahr dort am Mont Saint-Michel. Welchen Eindruck hat er auf Sie gemacht?
Also es ist natürlich ein beeindruckendes Bauwerk, so wie er da steht an der Grenze zwischen Land und Wasser. Und ich finde, also es wird deutlich, dass er den Titel Weltkulturerbe der UNESCO wirklich verdient hat. Was mich besonders begeistert hat, ist wirklich diese Stegbrücke, die es ermöglicht, dass unter ihr das Wasser durchfließt und den Mont umspült. Wenn Sie dort stehen, haben Sie einen uneingeschränkten Blick auf den Mont Saint-Michel und seine Bucht. Da die Parkplätze jetzt ja verschwunden sind, können Sie wunderschöne Fotos machen, ohne wirklich irgendwie Blechlawinen im Bild zu haben. Und wenn Sie dann noch die Gelegenheit haben zu beobachten, wie der Mont Saint-Michel zur Insel wird, von den Terrassen der Abtei aus oder von der Brücke, dann ist das wirklich ein ganz magischer Moment, den ich wirklich jedem empfehle, mal auszuprobieren.
Das Jahr 2015 ist also ein besonderes Jahr für den Mont Saint-Michel. Es ist zum einen das Jahr, in dem ein langjähriges Großprojekt endlich vollendet werden konnte, aber es ist auch ein Jahr, in dem besonders viele hohe Fluten anstehen. Woran liegt denn das?
Genau, also zuerst muss man sagen, dass die Bucht des Mont Saint-Michel wirklich den stärksten Tidenhub in Europa hat. Also da finden wirklich die stärksten Gezeiten statt. Und in diesem Jahr kommt noch dazu, dass wir eine besondere Mond-Erde-Sonne-Konstellation haben. Also alle drei Gestirne stehen in einer Linie und das wirkt sich natürlich auch auf die Gezeiten aus. Das konnte man sehen im März dieses Jahres bei der Jahrhundertflut. Da hatten wir wirklich bis zu 14,5 Meter hohe Wellen. Und das kann man eben auch weiterhin im Jahr 2015 sehen. Da haben wir an einigen bis zu 20 Tagen genau haben wir noch weiterhin hohe Wellen, die den Mont Saint-Michel zur Insel werden lassen.
Genau. Der Mont Saint-Michel, eine der beliebtesten Touristenattraktionen in Frankreich. Mhm. Gibt es in diesem Sommer spezielle Angebote dort oder drumherum?
Also ganzjährig können Sie den Mont Saint-Michel immer beleuchtet erleben. In diesem Sommer gibt es eine Veranstaltung, die nennt sich Nächtlicher Spaziergang. Da lockt die Abtei des Mont Saint-Michels mit verlängerten Öffnungszeiten und Sie können besondere Licht- und Soundinstallationen in der Abtei besuchen und kriegen so einen ganz magischen und geheimnisvollen Blick auf die Abtei. Dann gibt es weiterhin verlängerte Öffnungszeiten, natürlich während der hohen Fluten, damit man von der Terrasse der Abtei aus auch sehen kann, wie der Mont Saint-Michel zur Insel wird. Von April bis November empfehle ich wirklich, sich dem Mont Saint-Michel auch mal auf die althergebrachte Art und Weise zu nähern, nämlich mit einer Wattwanderung. Da gibt es einerseits normale, klassische Wattwanderungen und andererseits auch spirituelle Wattwanderungen, die zu hohen christlichen Festen gemacht werden, wo man sich dem Mont Saint-Michel auf althergebrachte Weise nähert. Aber bitte immer nur mit Wattführer durchführen.
Genau, und mit Gummistiefeln bleibt man hängen. Wer schon mal im Watt war, weiß, dass man barfuß gehen muss. Das haben wir eben auch schon gelernt in einem Beitrag.
Genau.
20 Jahre hat das Ganze jetzt gedauert. Ich will noch einmal auf die Renaturierung zurückkommen. Mhm. Das Projekt war nämlich nicht nur sehr langwierig, sondern auch ziemlich teuer. Das hat um die 200 Millionen Euro gekostet. Mhm. Stehen die Leute in der Region denn dahinter?
Also natürlich ist man erstmal skeptisch, wenn man von so einem Riesenprojekt hört. Und anfänglich gab es auch skeptische Stimmen, dass man nicht mehr vor dem Mont-Saint-Michel parken konnte, sondern jetzt diesen Weg über den Shuttlebus oder die Pferdekutsche nehmen muss. Aber ich habe den Eindruck gewonnen, als ich dort war, dass die Menschen wirklich von dem Projekt insofern überzeugt sind, als dass sie sehen, dass es diesen außergewöhnlichen Ort noch stärker hervorbringt, ja, und dass dabei die natürliche Umgebung respektiert wird und dass das alles mit einer gewissen Ästhetik gemacht wurde, die den Mont Saint-Michel und die Bucht in den Vordergrund stellt. Und ich glaube, da können dann viele auch den längeren Weg zum Mont Saint-Michel verschmerzen und sind schon überzeugt von dem Projekt.
War das denn dann eher eine ästhetische Maßnahme, um das Postkartenmotiv Mont Saint-Michel zu schützen? Sprich, Sie haben gesagt, die Blechlawinen rollen da nicht mehr hin, oder ist es doch eher hauptsächlich die ökologische Maßnahme, die im Vordergrund stand?
Ich sage es mal so, der Mont Saint-Michel ist natürlich eine der meistbesuchten Sehenswürdigkeiten Frankreichs. Allerdings haben, wie Sie sagen, diese Blechlawinen auch dazu beigetragen, dass das Ökosystem geschädigt wurde. Sedimente hatten sich abgelagert und dieser natürliche maritime Charakter des Mont Saint-Michel war einfach bedroht. Und das war ja eigentlich die Intention der Erbauer damals, den Mont Saint-Michel an dieser Grenze zu Land und Wasser zu platzieren sozusagen. Und dieses Projekt hat natürlich einerseits das Ziel, diesen natürlichen Charakter wiederherzustellen und den Mont Saint-Michel als maritime Sehenswürdigkeit wertzuschätzen. Und andererseits wurde dabei wirklich darauf geachtet, keine neuen Bausünden zu begehen, wie die alte Dammstraße, sondern eben in Einklang mit der Natur und in stetiger Kontrolle, wie sich die Bauarbeiten auf die Natur auswirken, da vorzugehen. Das Motto lautet, die Bucht erfindet den Mont Saint-Michel neu. Und ich finde, das drückt ganz stark aus, dass es dabei nicht nur um das, wie Sie sagten, Postkartenmotiv geht, sondern eben um dem Mont einen neuen Charakter zu geben mit der, ja, und dabei die Ökologie nicht aus den Augen zu verlieren.
Savina Oelke war das. Bei der französischen Zentrale für Tourismus Atout France vertritt sie die Normandie. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, Frau Peters. Tschüss.
Tschüss. Der berühmte Mont Saint-Michel gehört also zu dem Zuständigkeitsbereich meiner Gesprächspartnerin und der Mont Saint-Michel wird also jetzt wieder regelmäßig zur Insel, nachdem der französische Staat 20 Jahre lang ein großes Renaturierungsprojekt für den Berg und seine Bucht finanziert hat. Die Arbeiten sind frisch abgeschlossen und das Weltkulturerbe erstrahlt nun in neuem Glanz. Der uralte Berg hat jetzt eine neue Fußgängerbrücke.
Dieses Jahr 2015 ist ein sehr besonderes Jahr für den Mont Saint-Michel. In diesem Jahr ist der alte Straßendamm verschwunden und der Mont Saint-Michel ist wieder eine Insel geworden. Und außerdem war da im März die Jahrhundertflut und in diesem Herbst stehen weitere sehr hohe Fluten an.
Das war Javier Bellier, er ist Kunsthistoriker und für ihn hat sich sein Lebenstraum erfüllt. Er lebt und arbeitet auf dem Mont Saint-Michel in der Normandie und ist dort Verwalter der Abtei hoch oben auf dem Berg. Und genau dort hat er sich zusammen mit meiner Kollegin Hilde Reginita in diesem Frühjahr eine Springflut angeschaut und kommentiert. Und was dabei herausgekommen ist, das hören Sie gleich hier in Domradio Reisen. Mein Name ist Dagmar Peters, bonjour. Domradio Reisen am Freitag. Tidenhub, so nennt man den Unterschied zwischen dem höchsten Stand der Flut und dem niedrigsten Stand der Ebbe. Den internationalen Tidenhub-Rekord hält die Bay of Fundy in Kanada mit über 21 Metern. Direkt danach kommt aber schon die Bucht des Mont Saint-Michel im Nordwesten Frankreichs. Hier erreicht der Tidenhub bis zu 15 Meter. Ein eindrucksvolles Schauspiel, genau so wie die Verwandlung des Mont in eine Insel, die sich dank der jüngsten Renaturierungsmaßnahmen jetzt auch wieder regelmäßig vollzieht. Nicht ständig, aber bei hohen Springfluten, so wie bei einer, die meine Kollegin Hilde Reginita in diesem Frühjahr miterlebt hat. Zusammen mit einer Gruppe von Journalisten und mit dem aktuellen Hausherrn des Mont.
Wir stehen jetzt auf der Westterrasse der Abtei des Mont Saint-Michel und von hier aus haben wir einen Blick über die gesamte Bucht. Und wir sehen, wie das Meer gestiegen ist und den Mont von allen Seiten umgibt. Er ist wieder eine Insel.
Xavier Bailly ist der Verwalter der Abtei
und er ist begeistert von dem Naturspektakel, das sich da gerade am Fuß des berühmten Klosterbergs abspielt.
C'est une sensation assez fantastique.
Das ist ein wunderbares Gefühl. Überall ist Meer, darüber der Himmel. Alles wird ganz weit. Und hier oben ist es so, als hätten wir den Mont Saint-Michel für uns allein. Das ist wirklich ganz außergewöhnlich und ich fühle mich privilegiert.
Heute, an einem Tag, an dem eine ganz besondere Sonne-Mond-Konstellation dafür sorgt, dass das Wasser mit besonderer Kraft kommt.
Das ist heute eine ziemlich hohe Flut. Der Koeffizient beträgt 113, das ist ganz schön viel. Der Tidenhub zwischen höchster Flut und niedrigster Ebbe macht heute 13 Meter aus. Es ist nicht die größte Flut des Jahres, aber doch eine ganz schön hohe. Eine, die den Mont wieder zur Insel macht.
Le Mont Saint-Michel est une île.
Dass das heute wieder möglich ist, ist die direkte Folge von 20 Jahren Planungs- und Bauarbeiten. So ist der sperrige Autodamm aus dem 19. Jahrhundert jetzt verschwunden. An seiner Stelle steht heute ein leicht wirkender Steg auf Stelzen.
Auch die neue Brücke zum Mont ist jetzt überflutet und die Leute müssen warten, bis sie später wieder zurück zum Festland laufen können.
Wer gerade auf dem Mont ist, hat jetzt also genug Zeit, sich ganz in die Schönheit dieses Ortes zu versenken. Entweder direkt unten am Wasser oder eben aus der Vogelperspektive, so wie Xavier Bailly oben auf der Terrasse der Abtei.
Nous sommes ici au fond de la petite baie du Mont Saint-Michel.
Wir sind hier am Ende der sogenannten kleinen Bucht des Mont Saint-Michel, dort, wo die drei Flüsse ihren Lauf haben. Im Süden der Quasnot, der die Normandie von der Bretagne trennt. Wir sehen die Marschwiesen und die Polder und da hinten sehr klar die Landspitze von Cancale in der Bretagne, das übrigens sehr berühmt für seine Austern ist. Und dann öffnet sich der Blick auf die sogenannte große Bucht des Mont Saint-Michel, also das Territorium, aus dem sich das Meer bei Ebbe zurückzieht. Ein Territorium aus Sand und Marschen.
Noch dahinter zeichnen sich auf normannischer Seite die Felsen von Champeaux ab. Richtung Norden fällt der Blick auf das Felseninselchen Tombelaine, im Mittelalter eine Etappe auf dem Weg der Pilger durch die Bucht.
Und schließlich im Osten die beiden anderen Flüsse, die hier ins Meer fließen, die See und die Selune. Also drei Flüsse, eine kleine Bucht, eine große Bucht, die Abtei hier oben auf dem Mont Saint-Michel, die kleine Felseninsel Tombelaine, die Bretagne und die Normandie. Das ist doch wie im Paradies.
Paradiesische Zustände am Klosterberg Mont Saint-Michel. In diesem Herbst sind sie bei Springfluten noch ein paar Mal zu erleben. Der Mont Saint-Michel, die Pyramide im Meer, also so als solches Wahrzeichen, wird er von den Menschen dort gesehen. Um ihn herum kreisen wir heute in Domradio Reisen inhaltlich und zu ihm pilgern die Menschen. Seit Bischof Aubert hier im 18. Jahrhundert eine Kapelle errichten ließ, zu Ehren des heiligen Michael. Und vor allen Dingen aber, seit die Benediktiner hier ab dem Jahr 966 ihre schöne Abtei bauten. Seit 1979 steht der Mont auf der Liste des UNESCO-Weltkulturerbes. Seit 1989 wird er auch als Teil des Weltkulturerbes Jakobsweg in Frankreich geführt. Und seit 2015 durfte sein Inselcharakter erst einmal gewahrt sein, dank der Renaturierungsarbeiten, über die wir heute ja schon viel gesprochen haben. Damit bleibt also auch der UNESCO-Status bestehen und, obwohl er eine der wichtigsten Anziehungspunkte für Touristen und Schaulustige ist und bleibt, stoßen auch Sinn- und Gottsucher hier auf offene Ohren. Schließlich leben schon seit längerem wieder Ordensleute als Seelsorger auf der Insel, zum Beispiel Schwester Nathanelle.
Für mich ist das hier ein wunderbarer Ort, ein menschliches und ein spirituelles Wunder, wie ein Finger, der in den Himmel zeigt. Die Statue des Erzengels Michael hoch oben auf dem Turm der Abteikirche, sie wurde geschaffen, um auf Gott zu weisen, um auf Gott zu zeigen. Alles hier wurde ursprünglich für Gott gebaut und geschaffen.
Genau das gefällt Schwester Nathanael hier so gut, an diesem besonderen Fleck Erde zwischen Himmel und Wasser. Sie gehört dem Orden der Communauté de Jérusalem an, der Gemeinschaft von Jerusalem, und lebt seit 2008 auf dem Mont Saint-Michel.
Unsere Mission ist eine ganz einfache. Der Bischof hat uns hierher berufen, damit wir für und mit den Menschen beten, die hier zum Mont Saint-Michel kommen, egal ob sie Pilger sind oder einfach nur Touristen, ganz gleich aus welchem Land und aus welcher Kultur sie kommen.
Und sie kommen in großer Zahl. Nach diversen Sehenswürdigkeiten in Paris ist der Mont Saint-Michel heute das meistbesuchte Kulturdenkmal Frankreichs. Touristenattraktion und spirituelle Stätte. Ein Spagat, der die Ordensleute vor große Herausforderungen stellt.
Es ist gleichzeitig ein christlicher Ort des Glaubens mit einem Heiligtum und der Abteikirche, die dem heiligen Erzengel Michael geweiht ist. Gleichzeitig hat das ganze Ensemble aber auch den Status eines Museums und zählt zu den wichtigsten nationalen Monumenten Frankreichs. Im Jahr kommen mehr als 3,5 Millionen Besucher hierher. 1,5 Millionen besuchen auch die Abtei, wo sie Eintritt zahlen müssen. Der Rest bleibt im Dorf.
Unten im Dorf hat die Gemeinschaft von Jerusalem zwei kleine Gästehäuser. Außerdem beherbergen sowohl die 7 Schwestern als auch die 4 Brüder jeweils einige wenige Besucher bei sich.
Mit diesen Gästen haben wir natürlich einen engen Kontakt. Wir bitten sie, an den Gottesdiensten und Gebeten teilzunehmen. Schließlich soll es ihnen nicht darum gehen, günstig auf dem Mont Saint-Michel zu übernachten und dann einfach nur Tourismus zu machen. Aber sie müssen keine Christen sein. Wir nehmen also jeden auf, der eine gewisse Motivation, ein gewisses Interesse mitbringt. Wir beten mit ihnen und viele helfen gerne ein bisschen in der Küche oder im Haushalt mit oder putzen die Kirche.
Dazu muss man wissen, dass die Gemeinschaft von Jerusalem eigentlich auf Großstadtpastoral ausgerichtet ist. Gegründet 1975 in Paris, sollten ihre Angehörigen da sein, wo die Menschen sind und ihnen mitten in der Stadt stets offene Türen und Ohren bieten. Seit 1993 ist die Gemeinschaft aber zum Beispiel auch in Vézelay in Burgund aktiv. Keine wirklich große Stadt, dafür aber Standort einer weltberühmten romanischen Basilika.
C'est un endroit qui a très bien marché pour nous, entre guillemets, marché pour nous, c'est-à-dire que
für uns hat unsere Anwesenheit dort sehr gut funktioniert. Und als der Bischof uns dann gefragt hat, ob wir auch zum Mont Saint-Michel wollen, da haben wir schnell gesagt, warum nicht, wir versuchen das. Wir haben es ein Jahr lang probiert und setzen die Arbeit fort. Hier sind wir zwar nicht in einer Großstadt, aber Menschen aus Großstädten überall auf der Welt kommen hier zu uns. Deshalb könnte man sagen, dass der Mont Saint-Michel so eine Art Stadt auf Wanderschaft ist, nicht einfach nur eine französische Stadt. Hier kommen tausende Asiaten hin, Koreaner, Japaner, Chinesen, Taiwanesen.
Für sie und all die anderen sind Nathanael und ihre Mitbrüder und Schwestern von der Communauté de Jérusalem heute da. Und sie knüpfen wieder an die Ursprünge der Abtei auf dem Berg. Schließlich lebten und arbeiteten hier jahrhundertelang die Benediktiner. Im Jahr 966 gründeten sie ihr Kloster auf dem Mont Saint-Michel und wurden erst zu Revolutionszeiten vertrieben. Die Abtei dann unter Napoleon III. Gar als Gefängnis missbraucht. Zarte Anfänge mönchischen Lebens setzten erst wieder ab den 1000-Jahr-Feierlichkeiten im Jahr 1966 ein. Richtig neu etabliert hat sich das mönchische Dasein an dem heiligen Ort, aber erst mit der Ankunft der Gemeinschaft von Jerusalem im Jahr 2001.
Das wollen wir den Leuten vermitteln und die spüren das auch, dass wir hier sind, um Gottes Ruhm zu preisen und alle mit in diesen Lobgesang einzubeziehen. Sehr oft ist unsere Kirche voll, die Leute kommen von überall her. Das ist wunderbar, das ist unsere Berufung. Dazu gehört auch zu zeigen, dass Klosterleben hier und heute möglich ist. Das ist für uns das Wichtigste.
Das sagt Schwester Nathanael von der Gemeinschaft von Jerusalem. Seit 2008 lebt die Ordensfrau schon auf dem Klosterberg Mont Saint-Michel. Was ihr dieser besondere Ort bedeutet und was die Seelsorge hier ausmacht, das hat sie meiner Kollegin erzählt.
Domradio Sehnsucht. Musik aus fernen Ländern.
Ich verabschiede mich für heute. Mein Name ist Dagmar Peters und in der Sehnsucht heute, da geht es um französische Musik. Sie stammt aus dem Norden Frankreichs, ist in der Nähe von Calais aufgewachsen und in Frankreich gerade in aller Munde. Louane hat sich schon ganz früh musikalisch mit anderen gemessen. Da war es nur logisch, dass sie eines Tages auch bei einer Fernsehcastingshow auflaufen würde. The Voice war ihr Durchbruch. Als bis dahin jüngste Teilnehmerin hat sie vor allen Dingen durch eine Version von John Lennons Imagine viele verzaubert. Und nach der Show ging es für sie aber nicht direkt musikalisch weiter, sondern mit ihrer ersten Kinorolle. Verstehen Sie die Billiers? Hieß der Film und darin spielt sie passenderweise eine Sängerin, die sich zwischen ihrer Karriere und ihrer gehörlosen Familie entscheiden soll. Zwei Filmpreise hat sie für die Rolle bekommen und gleich danach dann tatsächlich die Gesangskarriere weiterverfolgt. Chambre ist der Titel des ersten Albums von Louane und gerade kam es in Deutschland raus. Wir hören den Titelsong, eine Trennungsgeschichte, an deren Ende sie sich wünscht, ihn nur noch ein letztes Mal wiederzusehen, um sich richtig zu verabschieden. Louane hören Sie jetzt und Dagmar Peters sagt Tschüss für heute.
Dans la pénombre chambre 12, c'est sa belle ombre que j'épouse.